Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers, schön, dass Sie dabei sind. Die meisten Eltern dürften hier jetzt besonders aufmerksam hinhören. Beim Thema Smartphone und wie ihre Kinder damit umgehen dürfen. Denn die Frage nach der Bildschirmzeit und natürlich mit welchen Inhalten diese Zeit gefüllt wird, sie gehört schon seit Jahren zu den wichtigsten in der dann wirklich zu Recht so empfundenen Erziehungsarbeit. Und die Erkenntnis, dass da etwas nicht richtig läuft bei den Antworten, die bisher gefunden wurden, sie wächst. Das Wort Handyverbot, es macht inzwischen immer mehr die Runde. In Deutschland zaghaft, in manchen anderen Ländern bereits etwas vehementer. Ein Thema gleich hier bei uns im Medienmagazin. Vorher aber der ausführliche Blick auf das medienpolitische Thema der Stunde. Seit ein paar Tagen ist klar, wie die große Reform für ARD, ZDF und Deutschlandradio aussehen soll. Denn die Chefinnen und Chefs der 16 Bundesländer haben Ende vergangener Woche einen Vertragsentwurf veröffentlicht. Zu diesem Entwurf können ab jetzt alle Beteiligten Stellung nehmen, 2 Wochen lang. Zum Beispiel zu dem Plan, 16 der insgesamt knapp 70 Radiosender der ARD einzustellen. Oder zu der Idee, grob die Hälfte von kleinen Fernsehsendern wie Phoenix, ZDF Neo oder Dreisat abzuschalten. Aber auch jenseits der öffentlichen Anhörung wird diskutiert über die Pläne, berichtet Christoph Sterz, denn es stehen Sendungen auf dem Spiel wie diese.
Hallo zur Kulturzeit. Expertinnen und Experten warnen davor, dass es im Netz eine große und sehr aggressive islamistische Szene gibt.
Jeden Montag bis Freitagabend gibt es das Aktuellste aus der Kultur. In der Kulturzeit beim Fernsehsender Dreisat. Wenn es nach den Plänen der Landesregierung geht, könnte Dreisat aber irgendwann ausgesendet haben, frühestens 2027 und spätestens 2033. Die Inhalte von Dreisat sollen teilweise oder vollständig in den deutsch-französischen Kultursender Arte integriert werden. Außerdem sollen ARD Alpha und ZDF Info sowie Tagesschau 24 und Phoenix zusammengelegt werden. Auch die für jüngere Erwachsene gedachten ZDF Neo und ARD One könnten zusammengehen. Aus Kostengründen, sagt der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweizer, in der ARD.
Wir wollen insgesamt auch auf die Kostenseite des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schauen. Wir wollen, dass er stark bleibt, aber wir wollen auch, dass er auf Sparsamkeit setzt.
Nach Ansicht des ZDF wird aber an der falschen Stelle gespart. Phoenix sei unabdingbar für politische Meinungsbildung, zum Beispiel wegen der vielen Live-Stunden aus dem Deutschen Bundestag. Arte fördere das gegenseitige Verständnis der Menschen in Europa und sei ein kultureller Medienmarktplatz, wie es ihn nur einmal gäbe. Auffällig, das deutsch-schweizerisch-österreichische Kooperationsprojekt Dreisat wird in der Pressemitteilung nicht erwähnt. Neben dem wahrscheinlichen Ende von Dreisat gibt es noch andere Sender, die vermutlich auch nach der öffentlichen Anhörung weiter fest auf der Streichliste stehen werden. 16 Radiosender der ARD.
Das waren Phil Boriva mit Modern Melancholia hier bei Puls Radio. Und der Mann, dessen Gesang wir hier gerade gehört haben, sitzt jetzt bei mir im Studio. Filippo Bonamici, hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Hallo, guten Abend. Ganz gut, danke sehr.
Das junge Puls vom Bayerischen Rundfunk könnte einer der zur Disposition stehenden Sender sein. Genau wie andere kleine Radiosender. Der Musiksender NDR Blue zum Beispiel, das Schulkinderradio MDR Tweens oder 1Live Digi vom WDR. Welche Radios genau verschwinden, müssen die ARD-Anstalten selbst festlegen. Da dürfte es noch reichlich Gesprächsbedarf geben, sowohl intern als auch extern. Denn zum Beispiel Klaus Grevenick vom privaten Rundfunkverband VNet befürchtet,
dass die Auswirkungen auf den Wettbewerb doch wieder nur marginaler sind, weil am Ende sich die Anstalten dafür entscheiden, nur Programme einzustellen, die gar nicht unmittelbar kommerziell relevant sind, also eher nur im Rand- oder Nischenbereich. Und genauso ist es bei den Digitalkanälen im TV. Wir glauben, dass es da drastische Einschnitte auch in der Quantität geben muss, weil das Wettbewerbsverhältnis zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dem privaten Rundfunk, gerade im Hörfunk, nach wie vor ein ganz intensives ist.
Und es gibt noch einige andere strittige Themen. Offen ist zum Beispiel noch, wie viel die Öffentlich-Rechtlichen in Zukunft in Sportrechte investieren dürfen. Ebenfalls ein großes Streitthema ist die Frage, wie viel Text ARD, ZDF und Deutschlandradio online anbieten dürfen. Zum Schutz der Zeitungsverlage plant die Politik, noch deutlich weniger Geschriebenes als im Moment zuzulassen. Und zwar nur, wenn der Text ganz konkret zu tun hat mit einer aktuellen Radio- oder einer Fernsehsendung. Ein Irrweg, meint Kai Gnifke, SWR-Intendant und ARD-Vorsitzender.
Die Rundfunkkommission und auch der Zukunftsrat haben uns aufgegeben, mehr für jüngere Menschen zu machen. Und da halte ich es nicht für ratsam, die Möglichkeiten im Internet einzuschränken.
Über allem steht aber noch ein anderes, besonders heikles Thema, die Höhe des Rundfunkbeitrags. Darum geht es in der öffentlichen Anhörung gar nicht. Vermutlich, weil die Landesregierungen an dieser Stelle noch weit entfernt sind von einer gemeinsamen Position. Das ist deshalb problematisch, weil der Rundfunkbeitrag eigentlich zum 1. Januar von 18,36 Euro auf dann 18,94 Euro steigen müsste. Das wollten mehrere Landesregierungen aber unbedingt verhindern und hatten deshalb große Reformen vorgeschlagen. Wenn diese aber, so wie es aktuell aussieht, gar nicht mehr früh genug ausreichend Sparwirkung entfalten, könnte es doch noch zu dieser Erhöhung kommen. Und zwar über eine mögliche Klage von ARD, ZDF und Deutschlandradio vor dem Bundesverfassungsgericht.
Zum Reformentwurf für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Reaktionen darauf war das Christoph Sterz. Es war eine historische Wahl gestern in Österreich. Zum ersten Mal holten nicht Konservative oder Sozialdemokraten die Mehrheit, sondern die FPÖ. Also eine Partei, die vor 5 Jahren noch mit der Ibiza-Affäre Schlagzeilen gemacht hat. Sie erinnern sich, ein heimlich aufgenommenes Video, das den damaligen FPÖ-Chef Strache als korrupt entlarvte. Sein aktueller Nachfolger heißt Herbert Kickl. Kickl, ein Politiker, der kein Problem darin sieht, den Begriff Volkskanzler zu verwenden und so Erinnerungen an NS-Propaganda zu wecken. Darüber aufklären können hätte er gestern Abend in der wichtigsten Nachrichtensendung Österreichs im ORF-Fernsehen, ZIP 2. Wollte er aber nicht, wie Moderator Armin Wolf dem Publikum erklärte.
Dass an einem Wahlabend der klare Wahlsieger nicht in die ZIP 2 kommen will, das haben wir in den letzten Jahrzehnten nur selten erlebt. Aber nicht nur FPÖ-Chef Herbert Kickl hat uns heute Abend abgesagt, sondern auch seine beiden Generalsekretäre und alle anderen freiheitlichen Spitzenfunktionäre, die wir angefragt haben.
Armin Wolf und den gesamten Wahlabend verfolgt für uns hat Medienjournalistin Brigitte Wäetz. Brigitte, Herbert Kickl nicht, kein FPÖ-Generalsekretär, keine anderen Spitzenfunktionäre, niemand wollte mit Armin Wolf sprechen. Was war da los in Österreich?
Ja, das ist das klare Statement einer Partei, die sich extrem gegen den öffentlichen Rundfunk, also den ORF, positioniert. Und vor allem sind zwei der Moderatoren der ZIP 2, also Armin Wolf, aber auch Martin Thür, der FPÖ, ein Dorn im Auge. Also unter anderem in WhatsApp-Chats von FPÖ-Verantwortlichen, die vor nicht allzu langer Zeit öffentlich geworden sind. In denen wurde deutlich, wie groß der Wille der FPÖ ist, im ORF, Zitat, aufzuräumen. Ich ergänze mal, kritische Journalisten loszuwerden. Da wurde auf beide Bezug genommen. Es ist also ein Stück weit eine Kampfansage. Herbert Kickl hat ja im Wahlkampf auch gesagt, ORF, aber auch andere, das sind Systemmedien, die, das paraphrasiere ich jetzt, die Lügen der Systemparteien abbilden. Und gegen beides wehre man sich. Also es ist nicht nur, wenn man das zu Ende denkt, ein Statement gegen den ORF, wenn Kickl und andere nicht zur ZIP 2 im ORF kommen, sondern gegen das politische System insgesamt.
Das ist die Situation in Österreich. Die Situation in Deutschland ist eine etwas andere. Die AfD-Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla und auch andere AfD-Politiker, die sind beispielsweise nach den Wahlen in Ostdeutschland sehr gerne in die Studios von ARD und ZDF gegangen. Warum schlägt die FPÖ diesen anderen Medienkurs ein als ihre Schwesterpartei?
Naja, das liegt zum einen daran, dass Politiker aller Parteien im deutschen Fernsehen in der Regel eben nicht so hart rangenommen werden wie die politische Klasse in der ORF-Sendung ZIP 2. Ich glaube, da fliegt man den deutschen Kolleginnen vom Fernsehen und Kollegen nicht ans Zeug, wenn man das konstatiert. Aber es liegt auch daran, dass der ORF in seinem aktuellen Bestand ja viel gefährdeter ist als unser öffentlich-rechtliches System. Das ist durch den komplizierten Föderalismus eben langsam in der Reform, wie wir eben im Beitrag gehört haben, aber eben auch nicht zu schnell abzulösen durch einen politischen Großwetterumschwung. Will heißen, der ORF kann durch eine Gesetzesänderung einer zukünftigen Regierung ja viel intensiver, viel schneller verändert werden. Und die FPÖ signalisiert nun, ja, das können wir abwarten. Und das kann sie auch umso besser, als die FPÖ viel weiter ist als die AfD, eine Art paralleles Mediensystem aufzubauen, also sich eine eigene Öffentlichkeit zu schaffen. Das passiert in Österreich sehr stark über Facebook, über Telegram, das passiert über FPÖ TV, einen eigenen Internetkanal, übrigens von Herbert Kickl erfunden, schon 2012. Das sind hochprofessionelle professionell betriebene Ausspielwege mit großen finanziellen Mitteln. Da posten nicht einfach Einzelpersonen und schauen dann, was sie da erreichen und wen, sondern das wird strategisch und mit sehr viel Manpower betrieben. Damit erreicht man zwar natürlich trotzdem weniger Menschen als über den ORF, der eine große Marktdurchdringung hat in Österreich, aber man erreicht eben sehr gut die Menschen, die die FPÖ wählen oder bereit sind, im Zweifel die FPÖ zu wählen. Und es gibt halt mit, wenn man jetzt die Größe Österreichs heranzieht, sehr starke Alternativmedien im Land, also Online-Portale wie Unzensuriert oder Infodirekt oder eben auch der Sender Auf 1, der auch in der rechtsextremen deutschen Szene gut aufgenommen wird. Und im Wahlprogramm der FPÖ ist vorgesehen, dass bei einer FPÖ-Regierung auch dahin Presseförderung fließen soll.
Und wie schätzt du das ein? Kann dieser Weg, klassische Medien zu schneiden, als Vorbild für Deutschland dienen?
Ja, man weiß, dass Christian Hafenecker, der Generalsekretär der FPÖ, zu Gast war bei der AfD-Bundestagsfraktion. Und er hat dort berichtet, dass seine Partei sich regelmäßig mit den Chefredakteuren dieser alternativen Medien treffe und dass man versucht, sich gegenseitig zu helfen. Also es gibt einen Informationsfluss zwischen AfD und FPÖ. Und natürlich ist ein Rezept ja ohnehin das gleiche, also über eigene Medien, über Social Media Themen platzieren, für Aufregung sorgen und damit immer die Spannung und die Auseinandersetzung mit dem Gegner oben halten und, ich sag mal, letztendlich den Diskurs zu bestimmen.
Wahlsieger FPÖ boykottiert nach der Nationalratswahl den ORF. Medienjournalistin Brigitte Baetz war das über Hintergründe und mögliche Folgen. Vielen Dank. Und weiter geht's mit, wie deutsche Medien mit bestimmten Akteuren sprechen, etwa mit der AfD, ob sie jemanden interviewen und dann, wie sie das tun. Diese Debatte führen wir in der aktuellen Ausgabe unseres Medienpodcasts nach Redaktionsschluss. Moritz Küpper, Moderator und Redakteur im Deutschlandfunk Zeitfunk, findet, im Grunde sollte jeder für ein Interview in Frage kommen, unter einer Voraussetzung.
Das ist natürlich jemand sein muss, der etwas zu sagen hat, dessen Meinung relevant ist, aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es diverse Gründe, aber das ist natürlich schon eine Art wichtige Einschränkung. Aber im Grundsatz würde ich sagen, kann man überlegen, dass man am Ende Interviews mit fast jeder Person führt.
Christiane Florin, Leiterin der Abteilung Kultur im Deutschlandfunk, dagegen sieht einen kritischen Punkt erreicht, wenn klar ist, dass Propaganda und Lügen verbreitet werden.
Das ist nicht einfach eine andere Meinung, sondern das ist ein grundsätzlich anderes Verhältnis zur Welt und auch zur Demokratie. Die Frage stellt sich eben vor allem dann, wie? Mhm. Wie spricht man mit ihnen? Ist da das Interview die richtige Form oder eben ein Gespräch, das man dann zu einem gebauten Beitrag verarbeitet zum Beispiel?
Fragen und Antworten, wie und mit wem Interviews geführt werden sollten, Thema der aktuellen Folge von Nach Redaktionsschluss. Und die finden Sie unter anderem in der Deutschlandfunk-App. Ende 2010 nahm der arabische Frühling hier seinen Anfang in Tunesien. Das waren damals Massenproteste, die sich gegen das autoritäre Regime richteten und neue politische Verhältnisse forderten. Und zunächst schien sich dieser Ruf nach mehr Freiheit auch zu erfüllen. 2014 gab sich Tunesien eine neue Verfassung. Von einem Leuchtturm der Demokratie sprach anschließend gar das deutsche Auswärtige Amt. Doch diese Zeit scheint schon wieder vorüber zu sein. Am kommenden Sonntag wählt Tunesien einen neuen Staatspräsidenten. Und Amtsinhaber Kais Saied tut alles, um nicht um seine Wiederwahl fürchten zu müssen. Was sich vor allem zeigt in seinem Kurs gegen Journalisten. Dunya Sadaki.
Mohamed Bouraleb, Sonia Dahmani, Khalifa Gesmi, Ziad Elhani. Alles Namen von Journalistinnen und Journalisten, die wegen ihrer Arbeit in Tunesien vor Gericht stehen oder bereits verurteilt worden sind. Und die Liste scheint im kleinsten Maghreb-Staat seit Jahren länger zu werden. Bereits das neue Jahr begann schlecht für die Pressefreiheit in Tunesien, sagt Fida Hamami von Amnesty International auf einer Demo für den damals inhaftierten Journalisten Ziad Elhani. Hintergrund: Elhani wurde Ende 2023 festgenommen. In seiner Radiosendung soll der Moderator eine Ministerin diffamiert haben. Ziad Elhani wurde in diesem Jahr schließlich zu 6 Monaten auf Bewährung verurteilt. Für Fida Hamami von Amnesty International versuche man so, Kritiker mundtot zu machen.
Es ist ein absoluter Skandal, dass ein solcher Prozess stattfindet, dass immer mehr Menschen vor Gericht stehen, weil sie etwas gesagt haben, was jemandem in den Behörden nicht gefallen hat.
Gut 14 Jahre nach der tunesischen Revolution ist von den Errungenschaften nicht mehr so viel übrig geblieben, sagt Khaled Drani, Journalist und Verantwortlicher bei Reporter ohne Grenzen für Nordafrika. Der algerische Journalist weiß selbst, wie es ist, für kritische Berichterstattung verurteilt zu werden. In seinem Heimatland wurde er wegen seiner Berichterstattung über die Massenprotestbewegung Hirak zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Tunesien sei in der Region ein Hoffnungsschimmer gewesen. Tunesische Journalisten hätten nach jahrzehntelanger Unterdrückung durch Machthaber Ben Ali mutig eine neue Presselandschaft aufgebaut.
Der tunesische Journalist ist nicht mehr geschützt, hat keine Garantie mehr, dass er seine Arbeit in Freiheit ausüben kann. Er kann auf Befehl eines Polizisten oder auf Anordnung eines Richters festgenommen, belästigt und inhaftiert werden. Es gibt Dutzende solcher Fälle von Journalisten. Dieser Druck, diese Einschüchterungsmethoden gegen Journalisten müssen unbedingt aufhören. Das ist nicht das Tunesien, für das die Tunesier gekämpft haben. Tunesien macht einen äußerst besorgniserregenden Rückschritt in die Ben Ali-Jahre.
Im Vergleich zu vielen Nachbarstaaten stand das kleine nordafrikanische Tunesien in Sachen Pressefreiheit noch immer am besten da. 2024 rangiert es auf Platz 118 von 180 Staaten, laut der Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen. Seit Amtsantritt von Präsident Kais Said 2019 ging es deutlich bergab mit der Presse- und Meinungsfreiheit. Gut 50 Plätze hat der kleine Maghreb-Staat seitdem in der Rangliste eingebüßt, sagt Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen.
Ja, also ich glaube, dem Präsidenten wäre es am liebsten, wenn er einfach nur seine, ich nenne es jetzt mal Hofberichterstattung hätte, die er gezielt mit Informationen versorgt, an irgendwie unabhängig frei denkenden JournalistInnen vorbei. Aber es war eigentlich relativ von Anfang an klar, dass er unabhängige Medien nicht um sich herum haben möchte. Und das setzt sich auch auf die Pressefreiheit durch und auf die alltägliche Arbeit von Journalisten und JournalistInnen. Alles solche Signale, alles so durchaus handfeste Entwicklungen, die eben den noch verbliebenen unabhängigen JournalistInnen zeigen und zeigen sollen, es gibt eben rote Linien im Staat, es gibt Grenzen und mit dem Präsident Kais Said ist die Pressefreiheit definitiv nicht mehr im Fokus.
Nachdem der ursprünglich demokratisch gewählte Kais Said 2021 die Macht an sich gerissen hat, kommt es verstärkt zu Verhaftung, Gewalt und Einschüchterung von Medienschaffenden, die bei Kritik an Regierungsvertretern auch schnell verklagt werden können. Hassrede und Diffamierung gegenüber Journalistinnen und Journalisten nehmen laut Nichtregierungsorganisationen weiter zu. Schwammige Gesetze zu Falschnachrichten und nationaler Sicherheit oder Terrorismus würden genutzt, um kritische Journalisten einzuschüchtern und vor Gericht zu bringen. Der tunesische Journalistenverband sieht die Meinungsfreiheit im Land akut bedroht. Die Pressefreiheit in Tunesien verschlechtert sich damit auch in diesem Jahr weiter.
Kaum mehr Pressefreiheit vor der Präsidentschaftswahl in Tunesien. Ein Bericht von Dunja Sadaki war das. Australien will TikTok, Instagram und Co. für Kinder verbieten. Italien verbietet Handys in Klassenzimmern. Handyverbot nun auch an niederländischen Grundschulen. Eine Auswahl aktueller Schlagzeilen war das. Oder um es mit dem deutschen Schulportal der Robert-Bosch-Stiftung zu sagen, ganz Europa diskutiert über dieses eine Thema. Und die Argumente, Analysen und Appelle, sie gleichen sich. Alex Buchwald über das Beispiel Dänemark, wo der Umgang von Kindern und Jugendlichen mit Smartphones längst Chefinnensache ist.
Die dänische Ministerpräsidentin zeigt den Parlamentariern im Folketing die ihrer Meinung nach größte Gefahr für Kinder und Jugendliche in Dänemark. Nicht der Straßenverkehr sei das gefährlichste, sondern dieses Ding hier, wie Mette Frederiksen es nennt und für alle sichtbar hochhält, das Smartphone. Das war letztes Jahr. Da sei die Regierungschefin noch interessiert daran gewesen, welchen Einfluss digitale Mediennutzung und vor allem soziale Netzwerke auf Kinder und Jugendliche hätten. Mittlerweile, so Mette Frederiksen in einem Zeitungsinterview, sei sie sehr besorgt. Unter anderem auch wegen einer umfangreichen Studie des dänischen Kinderschutzbundes Børns Vilkår vom Mai dieses Jahres. Eine Gruppe um die Psychologin Katrine Elmose hat darin 2153 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren zu ihrer Mediennutzung befragt. Es gebe Grund zur Sorge, so Elmose. Für Siebklässler ist die beliebteste Freizeitaktivität das Telefon, unter anderem um kurze Videoclips zu gucken. Nennenswert ist darüber hinaus, dass fast jedes Kind ein Social-Media-Profil hat, bevor es 13 Jahre alt ist, und die Hälfte aller 10-Jährigen hat ebenfalls ein solches Profil. Früh übt sich. Zu früh, findet das Expertenteam rund um Katrine Elmose. Burns Wilkor empfiehlt Politikern und Eltern unter anderem, dass Kinder die vorgeschriebenen Altersbeschränkungen für digitale Inhalte nicht einfach umgehen dürfen. Darüber hinaus fordert der dänische Kinderschutzbund mehr Sicherheit im digitalen Raum. Denn die extensive Mediennutzung hat immer mehr negative Folgen. Cybermobbing, Vereinsamung, Konzentrationsschwierigkeiten und das Verlernen von sozialen Kompetenzen in der realen Welt. Die Psychologin Aida Bikic von der Süddänischen Universität in Odense forscht unter anderem zu digitaler Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Dänemark hat sich ihrer Meinung nach die Suppe teilweise selbst eingebrockt. Zum Beispiel mit dem langjährigen Versuch einer sogenannten digitalen Erziehung.
Die meisten Inhalte, die die Kinder benutzen, sind ja die sozialen Medien. Da sind ja ganz viele abhängigkeitsschaffende Mechanismen eingebaut. Für Erwachsene ist es ja schon schwer wegzukommen. Aber wenn man Kind und Jugendlich ist, dann ist die Impulshemmung im Hirn noch gar nicht ausgereift. Also man hat da auch gar keine Chance, da wegzukommen.
Bertil ist 15 Jahre alt und geht in die 10. Klasse. Zusammen mit seinen Klassenkameraden bearbeitet er Mathematikaufgaben. Am Computer. Das ist in Dänemark ab der 4. Klasse normal. Auch Klausuren und Abschlussarbeiten werden in Dänemark papierlos abgewickelt. In Bertils Schultasche liegt das Smartphone, auf lautlos geschaltet. Wie viele Stunden pro Tag verbringt er wohl mit seinem Telefon? Bestimmt so 4 bis 5 Stunden. Ich schaue TikTok und YouTube und ich schreibe Nachrichten. Also ich glaube, ich benutze mein Telefon ziemlich oft den ganzen Tag, ohne darüber nachzudenken. Die Politik will nun gegensteuern. Der Bildungsminister empfiehlt den Schulen, wieder mehr gedruckte Bücher anzuschaffen und Schülerinnen und Schüler mit der Hand schreiben zu lassen. Die Sozialdemokraten rund um Ministerpräsidentin Frederiksen arbeiten an schärferen Gesetzen auf Landes- und EU-Ebene. Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren sollen demnach gar nicht erst auf Social-Media-Plattformen kommen können. Tech-Konzerne sollen ihre Social-Media-Seiten zukünftig anders designen, sodass Nutzerinnen und Nutzer nicht zum Verbleib gelockt werden können. Ein langer Weg. Und passiert ist noch nichts. Psychologin Aida Bikic hat in ihrer Jugend unter anderem in der Schweiz und Deutschland gelebt. Im Vergleich sieht sie einen Vorteil für deutsche Familien.
Die Deutschen haben ja eine mehr so autoritative Erziehung verglichen mit den Dänen. Und dann denke ich schon, dass das auch schon mehr begrenzt ist, also die Handyzeit von den Kindern. Weil in Dänemark viele Eltern eigentlich Angst haben, Grenzen zu setzen. Deswegen haben die Kinder ganz viel Bildschirmzeit in der Freizeit. Und dann eben mit dieser so ein bisschen laissez-faire Erziehung ist das eben dann ein schlechter Cocktail.
Ein Beitrag von Alex Buchwald. Und zum Schluss noch ein Blick zurück auf ein Stück TV-Geschichte. Auf das Format Raus aus den Schulden, das RTL zwischen 2007 und 2019 ein Millionenpublikum bescherte. Und das in den Anfängen so geklungen hat.
2 Wochen später besucht der Schuldnerberater erneut Familie Niedner. Er will kontrollieren, ob sich die beiden an die Sparvereinbarungen gehalten haben.
Wie sieht's denn jetzt mit der Bezahlung des Steuerberaters aus?
Konnte ich nicht, weil es war etwas eng vom Haushalt her.
Mhm. Sie schütteln den Kopf?
Aber wenn mein Mann 150 Euro hat, um sich eine Grafikkarte zu kaufen, dann schafft er das auch, seinen Steuerberater selbst zu bezahlen, oder?
Darf ich Sie mal fragen, ob Sie nicht alle auf dem Sender haben?
Das fragte damals Peter Zwegert. Er war das Gesicht von Raus aus den Schulden und trug mit seiner direkten Art maßgeblich zum Erfolg des Reality-Formats bei. Heute gab RTL bekannt, dass der Schuldnerberater bereits Anfang August im Alter von 74 Jahren gestorben ist. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Nach den Nachrichten der Büchermarkt mit Intermezzo, dem neuen Roman von Bestseller-Autorin Sally Rooney. Schön, dass Sie dabei bleiben.